Schön, guten Morgen, C3 Hanau. Hi! Ich bin Manfred, habe ich schon vorgestellt, ich bin Mathis Thiemann. Wir sind tatsächlich 4 M's, nicht nur 3. Maren, Matteo, Maria, meine Tochter und Mathis. Und es ist ein Riesenprivileg, heute hier sein zu dürfen. Es ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich in einem regulären Gottesdienst bin in C3 Hanau. Ansonsten bin ich bis jetzt immer nur so der Konferenzentyp gewesen und durfte mehrmals bei euch im Awake-Gottesdienst schon predigen, was ein großartiges Privileg ist. Und ich muss euch einfach sagen, C3 Hanau, ihr habt eine sehr geile Jugendarbeit, junge Erwachsenenarbeit. Ich glaube, das, was ihr sehen werdet, was aus dieser Arbeit entstehen werdet, die werden weitergehen, die werden größer gehen, die werden an mehr glauben, als wir jemals glauben durften. Amen. Also glaubt an sie und für alle jungen Leute, vergesst nie die Schultern, auf denen ihr stehen dürft. Es ist eine Sache, groß zu träumen, aber wir müssen immer uns daran erinnern, wo wir herkommen, wo unsere Wurzeln her sind, wer für das gekämpft hat, wo wir anfangen dürfen. Deswegen vergesst es niemals und deswegen, hey Manfred und Martina, ich glaube, ihr habt das schon 1000 Mal gehört, ne? Was für ein großartiges Gebäude. Der Plan ist ja, das Gebäude in einem halben Jahr nach Leipzig zu übertragen. Direkt rüber zu schippen. Hey, vielen, vielen Dank für eure Leiterschaft, für das, was ihr hier tut, was ihr für C3 Deutschland tut. Und wir freuen uns einfach jetzt darauf, ein Teil davon zu sein. Und Manfred hat es eben gesagt, ich war die letzten 2,5 Jahre Executive Pastor in der kleinen Gemeinde, so klein ist er nicht mehr, in Kladenbach. Weiß kein Mensch, wo das ist. Ne? Das ist, jawohl, in Kladenbach. Hey, wir durften vor 2,5 Jahren dort ankommen, nach 3 Jahren C3 College und die Gemeinde mitgestalten, mit übernehmen. Es waren 17 Leute zu der Zeit dort und jetzt sind wir so bei 200, 250 Leute. Es ist unfassbar viel passiert, Gott ist unfassbar groß, was er tut und wir haben einfach gemerkt, okay, there's new calling, es gibt was Neues in unserem Leben. Und meine Frau, die gerade meinen Sohn, glaube ich, runterbringt in den Kindergottesdienst, meine Frau ist ursprünglich aus dem Osten. Aus Brandenburg. Und wir haben oft gebetet und lange gebetet und das gleiche gebetet wie Manfred, dass Gott doch irgendwelche Leute, die bescheuert genug sind, in den Osten zu gehen, in den Osten schickt. Und irgendwann merken wir, okay, das sind nicht irgendwelche Leute, das sind wir. Und deswegen haben wir angefangen daran zu glauben, dass der Osten Deutschlands für Jesus fallen wird. Deswegen haben wir daran angefangen zu glauben, dass es den Tag geben wird, wo sich im Osten Deutschlands jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, wer Jesus Christus ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, nächsten Monat nach Leipzig zu gehen und C3 Leipzig zu gründen. Come on! Und ich darf heute hier sein, ich darf heute predigen, es ist immer ein großes Privileg zu predigen und es ist immer aufregend, das erste Mal wo zu predigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man ist immer so ein bisschen eingeschüchtert und denkt so, lachen die über deine Witze, finden die das gut, was du erzählst und sowas. Deswegen, hey, gib mir heute einfach ein bisschen Gnade und brüllt Amen und werft Bibeln und macht einen riesen Mob heute, damit man sich so ein bisschen lockerer fühlt. Und ich habe eine Frage, wer von euch neben mir, ist heute zum ersten Mal heute hier im Gottesdienst. Come on, herzlich willkommen. Es ist cool, dass ihr da seid. Und ich möchte dir was sagen, weil mir das so wichtig ist, bevor ich in die Predigt stürze. Hey, wenn du heute das erste, das zweite oder dritte Mal da bist, du musst nicht an das glauben, woran wir glauben, um hier sein zu dürfen. Du musst einfach nur kommen. Du musst dich, darfst dich willkommen heißen, egal was du glaubst, egal wo du her bist, egal wie viel Dreck du am Stecken hast, egal wie viel Geld du auf der hohen Kante hast, wie viel Schulden du hast, du darfst kommen, so wie du bist. Du darfst halt nur gehen, wenn du deine Sünden bekennst. Nein, das war nicht. Nein. Entschuldigung. Ich habe lange darüber nachgedacht, worüber du heute predigst. Und ich hatte so mehrere Themen irgendwie, die lagen mir auf dem Herzen. Und dann ist mir ein Thema wirklich aufs Herz gekommen und das ist das Thema Liebe. Oh. Und ich weiß, ihr habt bestimmt schon 100.000 Predigten über das Thema Liebe gehört, aber ich möchte dich heute einladen, zuzuhören. Ich möchte dich heute einladen, ich bin davon überzeugt, dass Gott dir was Neues heute zeigen möchte über seine Liebe und dass Gott was Neues heute zu dir sprechen möchte. Und deswegen möchte ich dich einladen, deine Tische auszuklappen, deinen Stift zu nehmen und mitzuschreiben und dabei zu sein, denn die, die im Predigen mitschreiben, haben im Himmel einen besseren Platz. Amen. Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube daran. Und Lass mich noch ganz schnell beten, Herr. Ich danke dir für den Tag heute. Ich danke dir für C3 Hanau. Ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen, Herr, und dass es um dich geht. Herr, ich bitte dich, dass du heute laut sprichst, in Jesu Namen. Amen. Ich habe heute einen Predigttext mitgebracht aus Johannes 20, die Verse 10 bis 18, und die werde ich euch einmal lesen. Einen ganz kurzen Kontext dazu, was gerade passiert ist, ist, dass Jesus gestorben ist. Und Jesus war gerade 3 Tage im Grab gewesen, und einen Morgen kommt Maria Magdalena mit 2 Jüngern in das Grab, und das Grab ist leer. Und Jesus ist nicht mehr da. Und die Jünger ziehen davon, aber Maria Magdalena bleibt da. Und da steigen wir ein. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesus gelegen hatte, 2 Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und dem anderen am Fußende. "Warum weinst du, liebe Frau?" fragte der Engel. Maria antwortete: "Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben." Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. "Warum weinst du, liebe Frau?" fragte er sie. "Wen suchst du?" Maria dachte, ich sei der Gärtner, und sagte zu ihm: "Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder." Maria, sagte Jesus, da wandte sie sich zu ihm um und rief Rabuni, was Meister bedeutet. Jesus sagte zu ihr: "Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in dem Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott." Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. "Ich habe den Herrn gesehen", verkündete sie und erzählte ihnen, was er ihr gesagt hat. Was ein Text. Am liebsten mag ich Vers 15, wo Maria Magdalena sich umdreht und Jesus für den Gärtner hält. Sagen wir mal ganz ehrlich, für den Gärtner. Das ist Jesus. Aber kennst du das vielleicht in deinem Leben, dass deine Trauer, dass dein Schmerz, dass das, wo du gerade durchgehst, dich so verblendest, dass wir nicht erkennen, dass Jesus direkt hinter uns steht? Dass er direkt hinter uns steht und wir ihn für jemand anderes halten? Das ist, was Maria passiert ist. Und ich habe euch versprochen, ich möchte heute über Liebe predigen. Denn ich bin davon überzeugt, die Menschheit hat 2 Verlangen. Das erste Verlangen ist, wir wollen geliebt werden. Wir wollen geliebt werden, wir wollen Liebe erhalten. Und das zweite Verlangen ist, wir wollen jemanden lieben. Und das Resultat von diesen 2 Verlangen ist, dass unsere Kultur, in der wir leben, das erkannt hat. Unsere Kultur, die Medien, alles, was wir uns ansehen, erkennen, wie tief dieses Verlangen der Menschen ist, geliebt zu werden und zu lieben. Und das Resultat davon ist, dass egal, wo du hingehst, egal in welchen Film du gehst, egal, was du im Radio hörst, das größte aller Themen ist Liebe. Und Liebe verkauft sich. Liebe ist Business. Und unsere Kultur ist so durstig danach, nach Liebe, dass wir das akzeptieren. Dass wir akzeptieren diese Liebe, die uns in den Medien vorgegaukelt wird. Und ich weiß nicht, wie das euch ist, aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr so einen romantischen Film guckt und wir wissen alle, es ist Schmöckes und arm. Jetzt muss ich halt diesen Film gucken, weil meine Frau will, dass ich diesen Film mitgucke, und man guckt diesen Film an und am Ende sitzt du trotzdem da und hoffst, dass er sie jetzt bekommt und es kommt das Happy End und du hast dieses Gefühl in deinem Bauch und denkst so, oh, ist das schön. Weil wir so sehr auf dieses Gefühl stehen, was es bedeutet, Liebe zu sehen. Und wir befriedigen uns schon damit, dass wir Hauptsache was aus den Medien sehen, was Liebe ist, und uns damit langsam zufrieden geben. Aber die wahre Liebe findet die Welt nicht dort. Und wir sollten es doch besser wissen. Wir sollten wissen, wo wir wahre Liebe finden. Diese wahre Liebe, die anders ist als die, die wir in Beziehungen finden können, die wir im Fernsehen finden können, die du im Alkohol finden kannst, die du in Pornografie finden kannst, die du in jeder Sucht finden kannst, die du in deiner Familie finden kannst. Diese Liebe, die jede Kette sprengen kann. Gott ist diese Liebe. Amen. Gott ist die Liebe, die 9 Arten im Tote Dinge geben kann. Gott ist die Liebe, die einen Sünder anschauen kann und zu einem Evangelisten verwandeln kann. Diese Liebe, die alles ändert. Und wisst ihr, diese Liebe ist an einem Ort bewiesen worden. Und wir verstehen das manchmal falsch. Viele von euch kennen dieses Bild. Kreuz gleich Herz. Kreuz gleich Liebe. Und wir vergessen es so schnell, für was das Kreuz steht. Das Kreuz steht für die Liebe Gottes, die er uns durch Jesus Christus bewiesen hat. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, hey, das Kreuz steht für mich für was anderes. Es ist ein religiöses Symbol. Es ist ein Symbol, was dafür steht, wie mich Menschen aus Gemeinde behandelt haben. Es ist ein Symbol, was mir Regeln gibt, was mir Gesetze aufgelegt hat. Es ist ein Symbol, was dafür steht, für die Kirche, die mich damals nicht willkommen geheißen hat, weil ich anders bin, weil ich anders aussehe. Und dass du verletzt bist. Ich möchte dir heute Morgen sagen, all die Dinge sind nicht das Kreuz. Das Kreuz steht für Liebe. Und du wirst in deinem Leben keine wahre Liebe finden, ohne über dieses Kreuz zu gehen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir als Christen eine Verantwortung haben, diese Liebe gut zu tragen. Diese Liebe weiterzugeben. Und wer von euch war dieses Jahr schon auf einer Hochzeit? Wer war in den letzten 5 Jahren auf einer Hochzeit, dass wir ein paar mehr Hände hochbekommen? Amen! Gott segne dich dafür. Ich hoffe, einige von euch waren auf ihrer eigenen Hochzeit in den letzten 5 Jahren. Und Paulus gibt uns in der Bibel einen relativ guten Abschnitt darüber, was er glaubt, was Liebe ist. Und die meisten von euch kennen das, 1. Korinther 13, wie die Liebe ist. Und die meisten von euch, die in den letzten 5 Jahren auf mehreren Hochzeiten waren, haben es mindestens einmal auf einer Hochzeit gehört, wie die Liebe so ist. Jetzt ist es so, dass Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Korinth nicht schreibt, mit dem Hintergedanken, irgendwann wird es ganz viele Hochzeiten geben und dieser Text ist einfach so schön und alle werden ihn toll finden, sondern Paulus schreibt diesen Text an die Gemeinde in Korinth, um den Korinthern einen Anschiss zu verpassen. Was Paulus sagt ist, hey, all das, was ihr tut, was so richtig ist, die Art, wie ihr lebt, wie ihr Gemeinde baut, ist schön, aber es ist nichts wert, wenn keine Liebe darin ist. Es ist nichts wert, wenn nicht diese Liebe da hinausspringt. Und dann schreibt er diesen Text, 1. Korinther 13, Abvers 4. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, dass egal was sie tun, es muss aus dieser Liebe, die ich gerade vorgelesen habe, entstehen. Und dass das, was wir ohne diese Liebe tun, ist es nicht wert ist, zu tun. Genauso ist das Kreuz. Das Kreuz macht keinen Sinn ohne Liebe. Das, was wir in Gemeinde tun, macht keinen Sinn ohne Liebe. Es ist wie Schokolade ohne Zucker. Es macht keinen Sinn. Es ist wie Würstchen ohne Fleisch. Es funktioniert einfach nicht. Und es ist egal, ob wir das Richtige predigen. Es ist egal, ob wir das Richtige singen. Es ist egal, ob wir das Richtige beten. Es ist egal, ob wir das Richtige tun. Wenn es nicht aus der Liebe Gottes fließt, die wir erhalten haben, es ist vergoldene Zeit. Liebe muss aus uns fließen. Liebe muss aus uns kommen. Und das ist der Grund, warum wir nie müde werden sollten, diese Liebe weiterzugeben. Ich hatte in Hessen, im Hinterland, so heißt die Gegend, oh Gottes Willen, das ist wirklich so, hatte ich das Privileg, in mehreren verschiedenen Gemeinden zu predigen. Und eines Sonntags hat meine Oma mich eingeladen, in ihre Gemeinde zu kommen. Es ist eine sehr traditionellere Gemeinde, bisschen ältere Gemeinde, sehr alte Gemeinde. Und meine Oma war davon überzeugt, dass sie mir einen Gefallen tut, wenn sie mich einlädt. Und der Gemeinde einen Gefallen, wenn sie mich einlädt. So, I preached there. Ich habe da gepredigt. Ich habe über Hesekiel 37, über das Tal der Toten gepredigt. And then it's time to bring it back to life, okay? Der Durchschnittsalter dieser Gemeinde war bestimmt 70 gewesen. Und es saßen so 120, 130 Leute in diesem Gottesdienst. Und ich war die ganze Zeit schon so während dem Predigen die ganze Zeit aufgeregt. Und dachte, oh Gott, was machst du hier? Ne? Und die Leute gucken mich an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das Schlimmste, was ihr einem Prediger antun könnt während der Predigt, ist die Arme zu verschränken und gar nicht zu bewegen, immer so zu gucken. Und das hat sie jetzt 120 Mal. Und du warst davon überzeugt und du dachtest so, okay, nachher wahrscheinlich eine Steinigung auf dem Hof oder was auch immer, die sich noch ausdenken. Und ich war am Ende der Predigt und ich war so im Flow drin und aus Gewohnheit habe ich das Lobpreisteam nach vorne gerufen, was es nicht gab. Und irgendwann kam einer an die Gitarre und stellte sich hin und spielte irgendwas völlig verzweifelt. Und ich hatte die Wahl zwischen, okay, ich höre jetzt schnell auf, was das Beste gewesen wäre, oder jetzt gehst du die ganze Meile. Jetzt haust du noch einen Bekehrungsausruf raus. Jetzt ist es eh egal. Und ich habe hier diesen, hey, lass uns alle aufstehen und diesen Bekehrungsaufruf angefangen. Und ich schloss meine Augen und so, hey, wenn du Jesus heute annehmen willst, heb einfach die Hand. Und ich war überzeugt, dass in dem Moment, wo ich das sage, wahrscheinlich irgendeine Bibel oder ein Liederbuch nach vorne fliegt. Und ich habe meine Augen aufgemacht und von den 120 Leuten haben 70 Menschen die Hand gehoben. Ich fing an zu weinen in dem Moment. Und auf einmal sagte ich zu denen, ich war völlig überfordert, jeder andere war auch überfordert. Dieser Gitarrist hier vorne hat überhaupt keine Ahnung, was mit ihm passiert. Und ich fragte dann alle, die die Hand gehoben haben, nach vorne zu kommen, was echt eng wurde. Aber nach vorne zu kommen, weil ich mit ihnen beten möchte, weil ich ihnen die Hand geben möchte und weil ich sie sehen möchte. Und ich sagte, hey, findet euren Weg nach vorne. Und von ganz hinten kam eine Frau mit ihrem Rollator, so schnell wie sie konnte, nach vorne zur Bühne. Und sie war am Heulen auf dem Weg zu mir. Ich war am Heulen auf dem Weg, wo sie zu mir kam. Und ich fragte sie dann, als sie endlich vorne war, nachdem du so mit 10 anderen gesprochen hast, fragte ich sie, hey, warum sie weint, warum sie so berührt ist. Und sie sagte, hey, ich bin mein ganzes Leben lang in dieser Gemeinde. Ich bin über 80 Jahre alt, aber heute ist das erste Mal der Tag in meinem Leben, dass ich erkenne, dass ich keine Angst haben muss vor dem Tod. Denn die Liebe Gottes ist größer. Das ist der Grund, warum wir nie aufhören dürfen, Menschen zur Liebe Gottes zu bringen. Denn wir wissen nicht, wo sie stehen. Und diese alte Frau hat mit ihren 80 Jahren am nächsten Tag einen Hauskreis angefangen in diesem kleinen Ort. Und die gehen raus, Bekehrung, und gehen das Evangelium teilen. Die Liebe Gottes kennt kein Alter. Die Liebe Gottes kennt keine Hindernisse. Die Liebe Gottes, wenn sie aus uns herausfliegt, ist unstoppable. Nicht wegen uns, nicht wegen deiner Kraft, nicht wegen meiner Kraft. Aber deswegen für das, was die Liebe steht. Amen. Und diese Liebe ist keine gewöhnliche Liebe. Und ich bin davon überzeugt, wenn du diese Liebe aus diesem Gebäude hier nimmst, dann ist es einfach nur ein schönes, es ist wirklich schön, aber es ist einfach nur ein Gebäude. Wenn du die Liebe Gottes aus dem Lobpreis nimmst, den wir eben gemacht haben, dann sind es einfach nur Lieder, die wir singen. Wenn du die Liebe Gottes aus diesem Buch nimmst, ist es ein altes Buch, was nicht wert ist, gelesen zu werden. Aber die Liebe Gottes hört niemals auf, sie besteht alles. Und das muss aus uns herausfließen. Was ist mit deinem Leben? Wo macht diese Liebe einen Unterschied? Und ich bin davon überzeugt, dass diese Liebe ist völlig irrational. Und ich habe erst erkannt, was es bedeutet, was irrationale, hingegebene Liebe bedeutet, seitdem ich selber Vater bin. Wisst ihr, meine Eltern waren so, bevor ich nach Australien gegangen bin, ich habe in Düsseldorf gelebt, habe da eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht, in der Intensivpflege, habe da geheiratet und, aber so die erste Zeit, ne, man war so allein in seinem Schwesternwohnheimzimmer, Sodom und Gomorra, ich sage euch. Und auf einmal ruft dich deine Mom an und du gehst da dran so, hey Mom, hey Schatz. Ich sage, hey Mom, was gibt's, warum rufst du an? Nur so. Ich sage, Mom, wir haben vor 2 Stunden telefoniert. Ich wollte einfach nur deine Stimme hören. Und ich so, meine Mutter ist komisch, leg's auf. Irgendwann ruft mein Vater mich an. Ich so, hey Dad, what's up? Hey Mathis. Ich so, hey, was ist los? Nix. Wie geht's dir denn? Und ich so, ich bin beschäftigt, ich bin jetzt groß, ich bin von zu Hause ausgezogen. Warum ruft ihr mich die ganze Zeit an? Und dann war es so, dass Wisst ihr, meine Kinder, meine Tochter ist in Australien, meine Tochter ist in Düsseldorf geboren, mein Sohn ist in Australien geboren und die Geburten hätten nicht unterschiedlicher sein können. Meine Tochter ist geboren, meine Frau rief mich an, ich war auf Intensivstation und sagte, Mathis, es geht los. Ich habe sehr große Schmerzen und es muss ein Kaiserschnitt gemacht werden. Und wir sind ins Krankenhaus geflitzt, alles fing schnell an und ich merkte, wie man so ein bisschen aufgeregt war. Und man sitzt dann so selber mit hinten hinter dem an dem Kopf und da ist dieses Dings und da sitzt ein Anästhesist dabei und man ist furchtbar aufgeregt. Und auf einmal ist es passiert, dass meine Frau mit dem Blutdruck abgesenkt ist. Und ich merkte, wie ich dachte, okay, es kann nicht sein, dass ich jetzt ohne meine Frau aus dieser Situation gehen würde. Und es war ein furchtbares Gefühl gewesen. Es war wirklich ein furchtbares Gefühl. Und alles ist gut gegangen. Und ich so, okay, jetzt hast du das Schlimmste überstanden. Auf einmal ist unsere Tochter gekommen. Unsere Tochter wurde uns ganz kurz gezeigt, wurde sofort auf den Tisch neben uns gelegt, weil sie nicht geatmet hatte. Sie war blitzeblau und wurde mit einem Beutel beatmet. Alles, was ich vorher gefühlt habe für meine Frau, so sehr ich sie liebe und sie ist das Beste, was mir je passiert ist, in diesem Moment war meine Tochter alles für mich. In diesem Moment war die Vorstellung, dass dieser Mensch nicht mit mir nach Hause gehen würde, hat mich fast zerstört. Dieser Moment, meine Tochter hat nichts getan, um sich meine Liebe zu verdienen. Meine Tochter hat nicht mal Hallo gesagt. Meine Tochter hat es nicht mal geschafft zu atmen in diesem Moment. Aber trotzdem war alles in mir, dass ich sie über alles geliebt habe. Und der Moment, wo meine Tochter auf einmal anfing zu schreien, es war ein ganz leises Schreien, war es das schönste Geräusch, was ich jemals gehört hatte. Ungefähr ein halbes Jahr später habe ich das absolute Gegenteil behauptet. Aber diese Liebe, die so irrational ist. Wisst ihr, meine Tochter kommt dieses Jahr in die Schule. Ah, sie ist stolz, sie freut sich. Aber manchmal kam sie aus dem Kindergarten und hatte einen blauen Fleck oder ihr ging es nicht gut. Und ich fragte sie, hey Maya, was ist los? Und sie sagte, hey, da war dieser Junge, der mich geärgert hat. Und du fragst sie, welcher Junge? Wie heißt der nochmal? Weißt du, wer seine Eltern sind? Und überlegt euch das als erwachsener Mann, Pastor, Vater von zwei Kindern. Bist du auf einmal in deinem Gehirn auf so einem Weg, dass du dir gerade vorstellst, wie du ein fünfjähriges Vorschulkind quer über den Schulhof prügelst, weil er deine Tochter verletzt hat. Aber das ist diese irrationale Liebe, die keinen Sinn macht, die Gott uns bewiesen hat, die Gott uns gibt, die wir gut tragen sollen. Und ich möchte heute, das war nur die Einführung, ne? Nur, dass ihr es wisst. Nein, gut. Mir wurde gesagt, Mathis, wenn du 2-3 Uhr fertig bist, alles gut. Ich hoffe, die Roll Rangers grillen heute schon, nicht erst nächste Woche. Ich möchte dich heute Morgen erinnern an 3 Dinge, die Liebe Christus für dich tut. Wenn du Christ bist, wenn du dich selber als Christ bezeichnest, dann möchte ich dich heute an diese 3 Dinge erinnern. Wenn du sagst, ich habe mit all dem nichts zu tun, ich kann mich nicht als Christ bezeichnen, dann möchte ich dir sagen, diese 3 Dinge sind genauso für dich, wie für jeden anderen auch. Das Erste, was die Liebe Gottes tut, die er durch Jesus Christus in uns bewiesen hat, ist, sie befreit uns von unserer Vergangenheit. Hey, das ist die gute Nachricht. Gott hat dich von deiner Vergangenheit befreit, von deiner Sünde, für deine Fehler. Und Gottes Liebe führt keine Liste über deine Fehler. Warum tust du es dann so oft? Warum führst du diese Liste, wenn Gott sie nicht tut? Gott, die Bibel sagt uns, dass Gott sich nicht mal mehr an unsere Fehler erinnern kann, dadurch, dass wir frei gemacht sind durch das Blut Jesu Christi. Und wisst ihr, das Evangelium funktioniert nur für Sünder. Wenn du kein Sünder bist, brauchst du das Evangelium nicht. Das Evangelium funktioniert nur für Sünder. Das Evangelium funktioniert nur für die Menschen, die Fehler getan haben. Das Evangelium funktioniert nur für die Menschen, die es wirklich brauchen, für dich und mich. Denn keiner von uns ist so rein vor Gott. Aber es funktioniert, weil Gott seine Liebe am Kreuz bewiesen hat. Und deine Narben, deine Sünden, deine Fehler, all in deiner Vergangenheit möchte Gott wegnehmen durch das, was er am Kreuz getan hat. Wie brennt muss Gott sein für eine Stadt wie Hanau, für ein Land wie Deutschland? Sehen wir in Johannes 20. Wisst ihr, Maria war keine wichtige Person. Maria hatte kein good reputation. Sie war eine Dame der Nacht. Sie war jetzt nicht diejenige, die du und ich ausgesucht hätten, um das Evangelium weiterzugeben. Aber Jesus hält sie an, obwohl sie es nicht verdient hat, obwohl ihr Leben anders aussieht, spricht sie an bei ihrem Namen und sagt ihr, hey Maria, don't worry, ich habe es. Du darfst weitergehen. Du darfst nach vorne gehen. Und ich möchte sagen, hey, wäre ich Jesus, und Gott sei Dank, wir alle sind froh, dass ich es nicht bin. Aber wäre ich Jesus, wäre mein erster Gedanke nicht gewesen, ich gehe zu Maria Magdalena, damit sie sich gut fühlt. Mein erster Weg wäre zu Pontius und Pilatus, zu jedem Soldaten, der mich geschlagen und bespuckt hat, um ihm zu sagen, hey, weißt du was, du hast ein Problem, denn ich bin wieder lebendig und du hast mir nicht geglaubt. Und jetzt, und würde mich daran freuen, diese Angst in ihren Gesichtern, und was würde ich denen antun? Aber die Liebe Gottes ist nicht daran interessiert, einen Punkt zu beweisen. Sie ist nicht daran interessiert, etwas zu beweisen. Die Liebe Gottes ist gekommen, um eine Maria aus Magdalena frei zu machen. Genauso wie sie gekommen ist, um dich frei zu machen. Geh zu Maria und sag, hey, geh weiter, ich bin da. Maria, verkündige die frohe Botschaft. Verkündige es. Deine Vergangenheit ist egal. Und wenn Jesus nicht gekommen wäre, um Maria frei zu machen, wenn Jesus nicht gekommen wäre, um uns frei zu machen, hätte er was anderes getan. Er hätte Maria Magdalena zurück ins Grab geschickt. Und er hätte gesagt, Maria, du gehst ins Grab, wir machen den Stein zu. Wenn du dein Leben auf die Reihe bekommen hast, wenn es gut genug ist, vielleicht dann kommst du raus und du darfst das Evangelium teilen. Nein, er hat gesagt, okay Maria, dein Leben ist nicht auf die Reihe. Es ist nicht alles super, es ist nicht alles Bombe. Du hast immer noch deine Dämonen aus der Vergangenheit, aber weißt du was? Ich bin vor 3 Tagen am Kreuz gestorben, damit dieses nicht mehr zwischen uns steht. Deswegen darfst du vorangehen. Warum ist es dann, dass wir Christen viel zu oft zurück ins Grab gehen? Warum ist es, dass wir verstehen, was das Kreuz uns bringt, dass wir frei sein dürfen, dass wir nach vorne gehen dürfen? Aber das, was wir tun, ist, wir drehen um und wir gehen zurück ins Grab und hoffen, dass eines Tages Gott uns genug verändert hat, und wir hoffen, dass eines Tages die Situation sich verändert hat und ich gut genug bin, um etwas für Gott zu machen. Freunde, der Spaß fängt erst nach dem Kreuz an. Okay? Es kommt mehr nach dem Kreuz. Und heute Morgen möchte ich dir sagen, du bist gut genug, um vorwärts zu gehen. Du bist gut genug, um dahin zu gehen, wo Gott dich sieht. Du bist nicht zu schlecht, es anzunehmen. Du bist nicht zu schlecht, Teil einer Gemeinde zu sein. Du bist nicht zu schlecht, Christ zu sein. Du bist nicht die Vergangenheit, die Namen, die Labels, die andere Menschen dir geben. Wisst ihr, meine Tochter, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich ihr gute Dinge mitgeben möchte, damit sie ihren Wert von mir bekommt und nicht irgendwann auf dem Schulhof. Also sage ich ihr, wir sprechen Englisch noch zusammen, sie hat ja in Australien gelebt, ne? Und ich sage, hey, you're beautiful, you're smart, you're a genius, you can do anything what you want if you work hard enough for it. You are loved, you are special. Und eines Tages hatte ich ein Problem, nicht ein Problem, so eins der täglichen Dinge, wenn man Eltern, wenn man Kinder hat. Wer hat Kinder von euch? Gott segne euch. Und meine Kinder waren sich am Streiten und meine Tochter wollte, dass mein Sohn Matteo etwas für sie tut. Und er wollte nicht. Und auf einmal versuchte sie zu argumentieren, warum er es tun sollte. Und sagte, hey, Matteo, du machst es jetzt, because I'm special, because I'm very smart. Because I can do everything. Und diese ganze Liste. Und ich dachte, ich nahm meine Tochter, nahm sie raus, setzte mich mit ihr auf unser Bett, auf mein Bett, auf dem Bett meiner Frau und mir. Wenn einer fragt, ich wohne bei meiner Frau, nicht umgekehrt. Ja. Und ich setzte mich mit ihr hin und ich dachte, okay, das wird jetzt dieses lebensveränderndste Gespräch ever. Und wir Eltern, wer Eltern ist, wir alle haben dieses Gefühl, das wird das Gespräch sein. Es ist es nie. Aber für mich dachte ich, okay, das ist das Gespräch. Und ich sagte zu meiner Tochter, Maya, du darfst diese Dinge nicht anderen Menschen sagen, denn das ist verletzend. Und dann guckte sie mich an und sagte, aber du sagst die Dinge zu mir. Und ich sagte, ja, das stimmt. Und dann sagte ich zu ihr, Maya, anstatt dass du sagst, dass du schlau bist, dass du wunderschön bist, möchte ich, dass du sagst, mein Vater sagt, dass ich wunderschön bin. Mein Vater sagt, dass ich alles tun kann, wenn ich genug arbeite. Mein Vater sagt über mich, dass er stolz ist. Mein Vater sagt über mich, dass ich gut bin. Mein himmlischer Vater sagt über mich, dass ich vorwärts gehen darf, trotz meiner Vergangenheit. Mein himmlischer Vater sagt, dass es keine Waffe geben wird, die gegen mich geformt sein kann. Mein himmlischer Vater sagt, dass ich vorwärts gehen darf, dass ich mutig sein darf, dass ich entschlossen sein darf. Mein himmlischer Vater sagt, dass meine Vergangenheit nicht bestimmt, wo ich hingehen werde, sondern dass das Kreuz mir neuen Wert gibt. Amen. Denn er macht dich frei von deiner Vergangenheit. Oh, love it here. Der zweite Punkt. Diese Liebe, die dir Frieden in der Gegenwart gibt. Und vielleicht sieht das gerade nicht so groß für dich aus, aber es ist so wichtig. Denn du musst dir keine Sorgen machen, wenn du auf das wartest, was als nächstes kommt. 1. Korinther 13, Vers 7. Die Liebe vergeht niemals. Weißt du, der Teufel kann nicht stoppen, dass du Jesus nachfolgst, dass du ihm dienst. Das, was er versucht, ist, dass du dich dabei schlecht fühlst. Versucht es so schlecht wie möglich zu machen. Und oft sitzen wir Christen in so einer ängstlichen Position und wissen nicht, ob wir der Liebe Gottes uns bewusst sein sollen. Es ist wie so beim ersten Date. Wer von euch geht gerade aus? Come on, traut euch. Oh, das ist aber dünn. Okay, wer von euch ist schon mal ausgegangen? Danke. Wer von euch ist Single? Hände oben lassen, alle mal rumgucken, okay? Maybe you get a Starbucks out of here. Okay, aber wisst ihr, euch erinnert euch zurück so an das erste Date oder die ersten Dates? Wenn man sich so schön macht, wenn man sich hübsch anzieht, wenn alles gut ist, wenn man das beste Kleid, wenn man, boah, noch zu sehen, okay, beste Figur, okay, bisschen größer, noch die Socken in die Schuhe steckt, weil, wenn es sich anfühlt wie so ein Jobinterview, wie ein Bewerbungsgespräch jedes Date, weil sie hat ja zu mir gesagt, dass sie mich gern hat, dass sie mich mag, dass sie mich liebt. Aber was ist, wenn ich einen Fehler jetzt mache und all das zerbricht? Was ist, wenn ich nicht gut genug aussehe beim nächsten Mal? Was ist, wenn das Restaurant nicht gut genug wirkt? Wird diese Liebe dann aufhören? Und genauso oft gehen wir so um mit der Liebe Gottes in unserem Leben, dass wir glauben, dass wir etwas tun könnten, was uns diese Liebe wieder wegnimmt. Dass wir glauben, dass wenn wir jetzt nicht gut genug sind, dieses und jenes, dass Gott einfach so, nee, du nicht mehr, die Liebe kommt jetzt weg. Aber du darfst Frieden in der Gegenwart haben, weil das Kreuz ist schon passiert. Es muss nicht nochmal passieren. Und du darfst Frieden in der Gegenwart haben, weil Jesus Christus dein Anker sein möchte, dein Heiland sein möchte. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, Mathis, das ist ein Hohn. Denn meine Gegenwart sieht nicht gut aus. Meine Ehe, wenn ich gleich nach Hause gehe, ist zerbrochen. Meine Krebsdiagnose, die ich letzte Woche bekommen habe, schreit auch nicht nach Frieden. Mein Kontostand, was zeigt, dass ich insolvent bin, spricht nicht nach Frieden. Und ich möchte dir sagen, du darfst trotzdem Frieden haben. Denn es gibt nichts auf der Welt, was dir an dich geworfen werden könnte, was Jesus nicht tragen könnte. Und verstehe mich nicht falsch, ich möchte nicht predigen, dass es einfach wird. Denn es wird es vielleicht nicht. Es wird es wahrscheinlich nicht. Es wird es mit Sicherheit nicht. Aber ich möchte dir sagen, dass wenn dein Leben in Jesus geankert ist, dass du Frieden haben kannst, dass du dich darauf konzentrieren kannst, was Jesus für dich getan hat. Dass egal, was du getan hast, egal, wo du hingehen wirst, egal, wie die Zukunft aussieht, du kannst jetzt Frieden haben. Du musst nicht auf einen Durchbruch warten, denn Jesus ist dein Durchbruch. Du musst nicht auf eine Beförderung warten, denn er ist deine Beförderung. Du musst nicht darauf warten, dass dir jemand mehr Wert gibt, denn er ist dein Wert. Wisst ihr? Während du wartest auf das, was als nächstes kommt, darfst du Frieden haben. Das Problem ist, ansonsten versuchen wir es irgendwann aus der eigenen Kraft. Wir versuchen es irgendwann selber. Und ich kenne die Menschen, die dann auf einmal denken, hier die Woche war schwierig, aber nächste Woche, da
bete ich lauter, da lobpreise ich harder, da gehe ich den ganzen Weg und auf einmal tun wir so, als ob Gott bei The Voice ist. Wisst ihr, dass ihr so sitzt und du kommst mit deinem Gebet und mit deinem Lobpreis, ja, das war gut genug. Du darfst. Oder dass er sich umdreht und sagt, komm nächste Woche nochmal wieder. Wisst ihr, so cheesy es klingt, aber du kannst dir den Weg zu Gott nicht hocharbeiten und du musst es nicht, weil er sich den Weg zu dir runtergearbeitet hat. Du bist in seinem Team nicht wegen dem, was du machen kannst, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Und ich weiß, viele von euch sagen, ja, ich verstehe das. Ja, verstehe ich. Dann lebe es. Dann sei derjenige, der es lebt. Sei derjenige, der nicht Angst hat vor den Situationen, in die du reingehen könntest, sondern sei derjenige, der sich sicher ist, der Liebe, die du bekommen hast. Und wisst ihr, Jesus hat noch nie jemanden enttäuscht. Und du wirst nicht der Erste sein. Das Letzte, was die Liebe gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Woher haben wir diese Hoffnung? 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe vergeht niemals, die Liebe hört niemals auf, wie Luther es sagt. Alle Christen, die diese Liebe akzeptiert haben, dürfen ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Zukunft, ihre Vergangenheit, wirklich alles auf Jesus werfen. Kennt ihr diese Menschen, die immer ängstlich sind? Also ich meine wirklich immer. Du sagst, hey, lass eine Runde schwimmen gehen. Was ist, wenn wir ertrinken? Und du denkst so, das ist ein Gummipool. Also wir sind aber diese Menschen, die sich nie was trauen, diese Menschen, die sich nie vorwärts trauen, weil sie viel zu viel Angst haben vor dem, was kommen könnte, sei nicht diese Person. Denn du darfst Hoffnung haben, du darfst mutig vorangehen. Denn wir müssen keine Angst vor dem Morgen haben, denn du kennst den Macher deines Morgens. Und ja, dein Morgen vielleicht sieht nicht einfach aus. Das, wo du hingehst, sieht vielleicht nicht gut aus. Aber du musst keine Angst davor haben, denn du wirst nicht alleine sein. Denn ob ich wandere durch das finstere Tal, fürchte ich kein Unheil, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges oder sonst irgendwelche Gewalten können mich trennen von der Liebe Gottes, die er in Jesus Christus bewiesen hat. Es gibt kein Loch, das zu tief ist, um dich von dieser Liebe zu trennen. Und diese Welt, in der wir leben, setzt all ihre Hoffnung, all das, was wir haben, auf Dinge wie Geld, Personen, Job, Investment. Aber all die Dinge sind vergänglich. Und ich bin furchtbar in so Dingen, das muss ich jetzt auch einfach dazu sehen. Wir haben auch unser Konto zusammengelegt. Das ist für mich besser als für meine Frau, glaube ich manchmal. Nein! Aber wisst ihr, Jesus konnte vom Tod nicht gestoppt werden. 1. Korinther 15 lesen wir in Vers 45 und 45. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Warum ist es heute noch wichtig, dass wir uns daran erinnern? Weil wir uns daran erinnern dürfen, dass der Tod besiegt worden ist und dass der Tod keine Kraft mehr über dich hat, über uns hat. Wisst ihr, wer von euch kennt Bienen? Jeder kennt von euch Bienen, okay. Was anderes. Hey, als ich diese Predigt das erste Mal in Klarenbach gehalten habe, habe ich mich super blamiert, okay. Wer von euch weiß, dass wenn Bienen dich stechen mit ihrem Stachel, dass die danach sterben? Wer weiß das von euch? Ja, alle. Ich war derjenige gewesen, der dachte, meine Gemeinde wird das nicht wissen und wollte das so voll schlau Wikipedia-mäßig erklären, habe Ewigkeiten dafür gebraucht, um denen das zu erklären. Aber, sie gucken mich völlig entsetzt an. Aber ihr in Hanau, ihr seid nicht so, denn ihr wisst das alles und ich bin froh, dass ihr das wisst und ich sowas googeln muss. Aber das ist völlig okay für mein Ego. Ich komme damit klar. Aber ich liebe diesen Vers, den wir eben in Korinther gelesen haben. Denn Teufel, Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Wisst ihr, als Jesus am Kreuz hing, Als Jesus an diesem Kreuz hing, hat der Teufel seinen letzten Schuss gegeben. Er hat alles gegeben, was er hatte. Ihm war klar, dass der Sohn Gottes an diesem Kreuz hing. Und ihm war klar, dass das Ding jetzt zu Ende gehen muss. Und das, was der Teufel getan hat, er hat seinen Stachel geschickt. Er hat seinen tödlichen Stachel geschickt, um die Sache ein Ende zu machen. Und Jesus took it. Er nahm diesen Stachel. Und genauso wie bei einer Biene hat der Teufel seine Kraft verloren über dich. Denn dieser Stachel ist ausgerissen. Und wisst ihr, egal wo du hingehst, du darfst Schutz haben hinter dem Kreuz. Du darfst ankommen, wo du bist. Du bist frei von deiner Vergangenheit. Du darfst Frieden in deiner Gegenwart haben und du darfst Hoffnung für deine Zukunft haben, denn der Tod ist besiegt. There is only one name with power. Es gibt nur noch einen Namen mit Kraft und den darfst du tragen. Und ich habe letztens, schon länger her, eine Geschichte gehört, die für mich in dem Moment, als ich sie gehört habe, nicht besser das Evangelium erklären konnte. Ich habe sie von einem Bekannten von mir gehört. Er sagt, sie ist wahr, vielleicht ist sie nicht wahr, ich habe keine Ahnung, aber es ist eine großartige Geschichte. Und es ist die Geschichte von einer Frau, die ihren Mann, jungen Mann, beide haben zwei Kinder, ihren Mann an einem Hirntumor verloren hat. Der Mann ist gestorben und sie ist alleine, sie ist Witwe. Und sie ist alleine mit den Kindern. Das ist eine schwierige Zeit. Und jetzt kommt der erste Valentinstag, seitdem ihr Mann gestorben ist. Und an dem Morgen des 14. Valentinstag klopft es an der Tür und ihr wird ein Blumenstrauß überreicht, ein großer. Und es ist eine Karte dabei. Sie sagt, Schatz, ich bin stolz auf dich. Schatz, ich liebe dich über alles. Du machst es. Du bist die Beste. Dein Ehemann. Und diese Frau war entsetzt. Und sie rief sofort alle Freunde an und sagte, hey, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. An dem Valentinstag mir Blumen von meinem verstorbenen Mann zu schicken. Es ist nicht witzig, diesen Strauß zu bekommen. Was glaubt ihr, was ich meinen Kindern erklären soll? Was glaubt ihr, wie tief diese Wunden noch wirklich sind? Was glaubt ihr, was ich ihnen sagen soll? Glaubt ihr, es ist witzig? Glaubt ihr, es ist romantisch? Glaubt ihr, es ist toll, mich in diesen Schmerz zu stürzen? Und alle, die sie anrufen, sagten, hey, wir waren es nicht. Die haben diesen Blumenstrauß nicht geschickt. Also rief sie die Familie an, rief sie jeden an, den sie kannte und sagte, okay, genau das. Das ist nicht gut, das ist nicht okay. Und jeder sagte zu ihr, es war nicht ich. Ich habe diesen Blumenstrauß nicht geschickt. Also guckt sie auf der Karte, welcher Blumenladen ist es und so geht in diesen Blumenladen rein. Und sie geht zu Verkäufer und sagt, ich weiß nicht, was für ein Scherz das hier ist. Und ich will jetzt sofort wissen, wer diesen Blumenstrauß geschickt hat, denn es ist nicht witzig. Es ist nicht okay. Und sie sagte, oh, ich erinnere mich daran, es war ihr Ehemann gewesen, der vor mehreren Monaten hier drin war. Es war ihr Ehemann gewesen, der mir einen großen Betrag gegeben hat, damit sie bis an ihr Lebensende jeden Valentinstag einen Strauß Blumen erhalten, der ihnen sagen soll, wie sehr er sie liebt, wie stolz er auf sie ist, dass sie großartig ist. Und so traurig wie diese Geschichte ist, wenn ich die Geschichte höre, kann ich kein besseres Bild für das Evangelium finden. Denn durch den Tod Jesus Christus hat er Leben über Leben mir gegeben. Dadurch, dass er an dem Kreuz hing für meine Sünden, für meine Schuld, hat er Blumenstrauß über Blumenstrauß in mein Leben gegeben. Er hat gesagt, Mathis, ich sterbe, damit du leben kannst. Ich sterbe, damit du jeden Tag beschenkt werden kannst. Ich sterbe, damit du das beste Geschenk deines Lebens annehmen kannst. Das ist meine Liebe und damit wir die Ewigkeit zusammen verbringen dürfen. Das ist, warum Jesus gestorben ist. Und ich möchte dich einladen, am Ende der Predigt mit mir aufzustehen. Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier, vielleicht bist du das 100. Mal hier, vielleicht gehst du dein ganzes Leben lang in Gemeinde. Aber vielleicht ist es so in deinem Leben, dass du diese Entscheidung, dieses Annehmen. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir mit unserem Mund bekennen und von unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus unser Herr ist, dass wir errettet werden. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. dann möchte ich dir die Einladung dazu aussprechen. Dann möchte ich dir sagen, dass diese Liebe auch für dich ist, dass du sie annehmen darfst. Oder vielleicht bist du heute hier und du sagst, okay, ich habe das vor Ewigkeiten angenommen. Aber es ist Zeit, dass ich zurückkomme. Es ist Zeit, dass ich mich neu verliebe. Es ist Zeit, dass ich das über mein Leben wieder ausspreche, denn ich lebe es nicht und ich habe es nicht in meinem Leben zur Zeit. Vielleicht bist du die Oma, die ihr Leben lang in die Gemeinde geht, ihr Leben lang für Gemeinde gearbeitet hat und es Zeit wird, dass du erkennst, dass du keine Angst vorm Tod haben musst, denn Jesus Christus ist für deinen Tod gestorben, ist für deine Vergangenheit gestorben, ist für deine Gegenwart gestorben, ist für deine Zukunft gestorben. Und ich werde dich gleich bitten, die Augen zu schließen. Und ich werde dich bitten, dass wenn du einer dieser Personen bist, deine Hand zu heben und in deinem Herzen Ja zu rufen. Und ich möchte, dass dir klar ist, warum die Hand heben. In diesem Handheben geht es nicht darum, dass wir das zählen können und dass das gut aussieht, sondern wir sind davon überzeugt, dass eine Entscheidung Aktion bedeutet. Dass eine Entscheidung einen Unterschied machen muss. Dass eine Entscheidung eine Reaktion braucht. Ansonsten ist es nur ein schöner Gedanke. Wisst ihr, in meinem Kopf habe ich ganz oft entschieden, morgen ins Fitnessstudio zu gehen. Eine Entscheidung bedeutet Aktion. Und ich möchte dich bitten, egal wo du bist, jetzt im ganzen Auditorium, deine Augen zu schließen. Und dass wenn du das bist, wenn du sagst, yeah, that's me, das bin ich. Ich möchte das annehmen, was Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat. Ich möchte frei von meiner Sünde sein. Ich möchte ihn Herr meines Lebens machen. Und wenn du sagst, ich habe diese Entscheidung mal getroffen und es ist Zeit, dass ich diese Entscheidung wieder ernst nehme. Es ist Zeit, zurückzukehren. Es ist Zeit, aus dieser Höhle hinauszukommen, in der ich festgesteckt habe. Es ist Zeit daran, mit Mut und Stolz und Hoffnung wieder vorwärts zu gehen. Wenn du einer dieser Personen bist und du das annehmen möchtest, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, möchte ich dich jetzt einladen, deine Hand zu heben und ein lautes Ja in deinem Herzen zu rufen. Ja zu sagen zu dem, ja zu sagen, was er getan hat. Und ich möchte dich bitten, deine Hand jetzt zu senken, dass alle ihre Augen öffnen. Ich weiß nicht, wie das in C3 Hanau ist, aber bei uns ist es so, dieser Applaus ist der wichtigste Applaus des ganzen Tages. Denn an dem Tag, wo wir nicht mehr feiern, dass Menschen in den Himmel kommen, das ist der Tag, wo wir unsere Gemeinden schließen. Denn es gibt kein größeres Wunder als die Tatsache, dass jemand sein Faith, dein Glauben auf Jesus gibt. Amen. Und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, und ich weiß, wir sind schon way over the time, doesn't matter. Wenn du deine Hand gehoben hast, möchte ich dich jetzt, egal wo du gerade sitzt, dass du mit mir zusammen betest. Und Gemeinde, ich möchte euch einladen, dieses Gebet gemeinsam zu beten, okay? Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und ich nehme diese Vergebung an und mache dich, Jesus, zu meinem Herrn. Ich liebe dich und ich folge dir. Denn ich bin nun ein Kind Gottes. In Jesu Namen. Amen. Come on, Church. Let's worship together with us.